großes, wichtiges Thema heute, die Wechseljahre und mögliche Folgeerkrankungen. Und da ist eines der Hauptthemen die Osteoporose. Inwiefern hängt das zusammen?
Da gibt es einen sehr direkten, engen, ursächlichen Zusammenhang, denn die Osteoporose, genauer gesagt die postmenopausale Osteoporose, Nomen est Omen, nach der Menopause, also in den Jahren danach, kommt es zu einem sehr schnellen Absinken der Knochendichte, weil die Östrogene, die das Skelett schützen, den Kalziumstoffwechsel regulieren unter anderem, weil die dann absinken und dadurch kommt es auch zu einem Absinken der Knochendichte und damit unter einer Störung der Mikroarchitektur, die dann zu häufigeren Frakturen führt.
Über das Vorbeugen werden wir sprechen miteinander in dieser Folge.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl.
Einen wunderschönen guten Nachmittag oder einen guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr und sie diesen Podcast hört. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich riesig, dass Dr. Ewald Boschitsch heute mein Gast ist. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotik Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Herr Dr. Boschitsch, Sie sind in Wien, sagt man, Akapazunder, ein Experte zu diesem Thema. Sie forschen schon wahnsinnig lange auch. Und wir wollen uns heute vor allem auch auf die Prävention von Osteoporose in Zusammenhang natürlich mit der Phase der Wechseljahre konzentrieren. Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist auch eine mögliche Folgeerkrankung. Da, so viel Zeit haben wir nicht. Wir reden heute vor allem über die Osteoporose.
Unter anderem, es gibt noch viel mehr.
Sagen Sie mal, was ist es denn noch? Wir reden dann genau über die Osteoporose.
Naja, also es sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Sie richtig sagen, aber es ist zum Beispiel auch die sexuelle Gesundheit, also die berühmte Hypoaktivität, die dann später auftaucht, was nicht zu verwechseln ist mit den urogenitalen Problemen, die auftauchen können. Also das heißt, da sind noch mehr zu beachten. Auch die Demenz ist ein Thema, aber ich glaube, wir bleiben einmal bei der Osteoporose.
Wir bleiben
das wird
bei
uns
der Knochen
lange genug beschäftigen.
Es ist jedenfalls eine Phase, wo auch die Weichen gestellt werden. Longevity ist ein großes Thema, gut alt werden. Also auch in dieser Phase so kann man drauf schauen. Nochmal zu Ihrer Vorstellung aus. Sie sind Gynäkologe, haben sich spezialisiert, schon zu einer Zeit, wo das nicht so üblich war, sage ich mal, auf das Thema auch Hormone beforschen. Sie haben dann im Jahr 1990, das ist noch gar nicht so lange her, aber für das Thema eigentlich schon das Ambulatorium Klimax für Klimakterium und Osteoporose in Wien gegründet. Mehr als 120.000 Patientinnen haben Sie und Ihr Team dort betreut. Und jetzt ist, ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, der Krankenkassenbetrieb, wie steht, vorübergehend geschlossen, weil, und das ist wieder ein Zitat, die Sozialversicherungen die fachgerechte Betreuung von Menschen mit Osteoporose nicht mehr honorieren. Das heißt, früher war die medizinische Versorgung besser als jetzt?
Ja, das kann man wohl sagen. Also früher war die Versorgung deutlich besser, denn in der Zeit von 1990 bis 2011, also in diesen ersten 20, 21 Jahren, konnten die Patientinnen auf Krankenkassenkosten unsere Dienste in Anspruch nehmen. Und, das ist das Wichtigste, die Zuweiser, die zuweisenden Ärzte, die allein mit dem Thema weitgehend überfordert waren, konnten die Patienten zuweisen, haben dann von uns einen ausführlichen Arztbrief bekommen mit allen Befunden, die erhoben wurden und mit Therapievorschlägen und mit den nötigen Kontrollterminen. Das war eine damals optimale Versorgung und diese 120.000 Patienten, die Sie ansprechen, Patientinnen, die Sie ansprechen, mit denen hatten wir ca. 300.000 Patientenkontakte. Da waren also zwei Eintagsfliegen dabei und solche Patientinnen, die öfter gekommen sind, klarerweise, weil manche zuweisenden Ärzte uns die gesamte Betreuung übertragen haben.
Das heißt, Sie haben unglaublich viel Erfahrung und unglaublich viel Expertise gesammelt. Auf Basis derer wollen wir ein bisschen an Ihrem Wissen teilhaben, auch in diesem Podcast.
Gerne.
Sie haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt, für Nicht-Medizinerinnen, um es ein bisschen mehr auch zu verstehen. Ja, wir wissen, es ändert sich der Hormonspiegel und auch vor allem hier geht es darum, dass das Östrogen absinkt und dass die Knochen ja. dann brüchiger werden, oder wie kann man das sagen?
Ja, es ist so, dass die Östrogene, aber nicht nur die Östrogene, es sind auch die anderen oder das andere wichtige Sexualhormon, das Progesteron, zu einem Teil involviert, aber in erster Linie geht es schon um die Östrogene, muss man sagen. Deswegen die Mehrzahl, nicht das Östrogen, sondern die Östrogene, weil es zumindest drei Formen der Östrogene gibt, die an diesen Prozessen beteiligt sind. Was machen die Östrogene? Sie sorgen dafür, dass über bestimmte Mechanismen, die man heute übrigens auch einsetzt mit anderen bei anderen Osteoporosepräparaten, die Wirkung über verschiedene Signalsysteme, zum Beispiel über das Rang-Ligand-Osteoprotegerin-System. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen näher beschreiben sollen.
Ich glaube, das machen wir dann für die Medizinstudentinnen, bleiben wir ein bisschen mehr in der Oberfläche. Ja,
das wird den Knochen vermittelt sozusagen, dass oder diese Östrogene stimulieren bestimmte Zellen, die den Knochen aufbauen, zum Beispiel die Osteoplasten, und sie sorgen dafür, dass die Zellen, die Gegenspieler, die Osteoklasten, die den Knochen abbauen, gehemmt werden in ihrer Aktivität. Schon die Vorläuferzellen, die also zu reifen Osteoklasten, die diese Tätigkeit dann ausüben, führen, schon die werden in ihren Eigenschaften, und da spielt eben dieser Pathway, sagt man auf Englisch, also dieser Pfad, der metabolische Pfad, der Stoffwechselpfad hinein. Also da gibt es dann noch einige Dinge, die man genauer besprechen könnte, aber bleiben wir einmal bei der zellulären, einfach zu verstehenden Wirkung der Östrogene. Sie fördern sozusagen den Knochenaufbau, indem sie die Osteoplasten aktivieren, und sie senken den Abbau des Knochens durch eine Hemmung der Osteoklasten.
Das sind Forschungsergebnisse, die aber so alt gar nicht sind. Vielleicht wirklich nur in Stichworten einen kurzen historischen Rückblick. Seit wann weiß man denn das eigentlich, dass es kein Zufall ist, dass sich ältere Menschen und im Besonderen Frauen vielleicht leichter auch mal einen Knochen brechen?
Also das weiß man schon doch ziemlich lange, spätestens seit den 1940er Jahren weiß man das. Da hat ein gewisser Fuller Albright, ein amerikanischer Endokrinologe, das erste Mal beschrieben, dass Östrogene den Knochen schützen und den Kalziumhaushalt schützen. Dieser Fuller Albright hat dann später mit einem Kollegen, mit einem amerikanischen Kollegen namens Edward Reifenstein, viele Studien publiziert, in denen nachgewiesen wurde, dass Östrogene, damals hat man ganz andere Östrogene verwendet als heute, den Knochen schützen, und dass die Therapie mit diesen Substanzen sehr erfolgreich war. Man hat damals eingesetzt Diethylstilbutyrat und Östradiol-Benzoat zum Beispiel. Das waren Östrogene, die man intramuskulär injizieren musste. Das haben die beiden sehr ausführlich beschrieben, viele Studien damit gemacht. Man muss wissen, dass damals war eigentlich die Östrogentherapie die einzige Therapie der Osteoporose. Es hat gar nichts anderes gegeben. Mhm. Heutzutage gibt es ja viele Substanzen, auf das werden wir vielleicht noch kommen. Tatsache ist, dass die beiden haben das in den 40er Jahren schon gemacht, und dann nachher bis zum heutigen Tag gibt es unendlich viele Studien, die das bestätigt haben, die Therapie verfeinert haben, neben den verfeinerten diagnostischen Methoden spielt das also die wichtigste Rolle in der Osteoporose.
Wenn Sie davon Therapie sprechen, sind wir bei der Hormonersatztherapie. Da sind Sie ein Verfechter. Das ist immer noch, muss ich ansprechen natürlich, eine immer noch umstrittene Geschichte, die immer noch assoziiert wird auch mit dieser berühmten 2001er-Studie.
2002 meinen Sie wahrscheinlich.
Ja, meine ich 2002. Ja. Diese Studie, wo damals herauskam, dass es krebsfördernd sei. Das hemmt auch heute immer noch einige Frauen, da wirklich was zu tun. Was sagen Sie dazu?
Ja, also Sie sprechen eine Studie an, die im Rahmen mehrerer Studien eigentlich in dem im sogenannten WHI, Women's Health Initiative Projekt durchgeführt wurden. Eine davon war eine Studie, in denen man Frauen Östrogene, und zwar konjugierte Östrogene, gegeben hat, gemeinsam mit einem Gestagen namens Metroxyprogesteronacetat. Genau dieses Präparat wurde untersucht, völlig zu Recht, muss man sagen, in den USA, weil das war damals mehr oder weniger die einzige Therapie, die man in den USA angewendet hat. In Europa war die Situation ganz eine andere. Da hat man sehr viel mehr Auswahl gehabt und viel mehr Substanzen, viel mehr Kombinationen auch gehabt und auch am Markt schon gehabt. Es war ja so, dass nach den 40er Jahren und den vielen Studien, die dann bis zur heutigen Zeit durchgeführt wurden, die FDA in den USA, also jene Zulassungsbehörde, die...
Also wie die Europäische Arzneimittelbehörde ist das
quasi
das
Fondant. Ja, für die USA hat die FDA erst im Jahre 95 offiziell die Prävention der Osteoporose aufgenommen in die Rückerstattung sozusagen. Mhm. Also seit damals ist es eine offizielle eine Indikation, so muss man es eigentlich sagen. Die Prävention der Osteoporose mit einer MHT, wie man das heute sagt, eine menopausale Hormontherapie durchzuführen.
Jetzt ist ein Faktum, dass in der Phase der Wechseljahre die Östrogene, habe ich gelernt, gibt mehrere, abnehmen. Das heißt, die einzige Chance, meinen Knochen auf diese Art und Weise, wir werden dazu kommen, dass es vielleicht alternative Methoden auch noch gibt, zu schützen, ist, indem wir diese Hormone, die sich abbauen, künstlich ersetzen. Ansonsten wird mein Knochen poröser oder können wir es anders auch machen?
Naja, es ist nicht bei allen Menschen. Da bedarf es natürlich schon einiger Voraussetzungen, aber man kann durchaus sagen, dass ein Großteil der Frauen davon betroffen ist, was sich ja auch in den Zahlen niederschlägt, wenn man weiß, dass praktisch 50% aller Frauen ab dem 50. Lebensjahr einen osteoporotischen Knochenbruch irgendwann in ihrem Leben erleiden, dann sieht man schon, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig auch die Östrogene in dem Zusammenhang sind. Bei den Männern ist das anders, da ist nur jeder fünfte Mann in etwa betroffen, also bei den Frauen jede zweite Frau. Bis vor wenigen Jahren hat man noch gesagt, jede dritte Frau, heute weiß man, dass es fast jede zweite Frau ist.
Das Spannende ist ja, wir haben ein Vorgespräch geführt und da waren unglaublich viele eine Wissens- und Informationsexplosion, die da über mich gekommen ist. Und ein paar Dinge habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, die sind auch gut nachvollziehbar oder erstaunlich. Beispielsweise haben Sie erzählt, Ende der 70er Jahre haben Sie im Wiener AKH damals Frauen mit Krebserkrankungen behandelt mit einer Hormontherapie, die ja jetzt im Ruf steht, eigentlich vielleicht Krebs zu erzeugen, auch um es jetzt mal ganz banal zu verallgemeinern. Und dabei haben Sie bemerkt, irgendwie, dass bei diesen Frauen, die an Krebs erkrankt waren, mit Hormontherapie behandelt worden sind, die Wechselbeschwerden abgenommen haben.
Ja, das ist richtig. Es war so, dass in den Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre am Wiener AKH eine gemeinsame Strahlenabteilung der beiden Frauenkliniken existiert hat. Da wurden Frauen mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen, Unterleibskrebserkrankungen behandelt, die zu einem großen Teil auch durch Östrogene beeinflussbar sind. Und es ist darum gegangen, die Östrogene zu hemmen. Und das hat man damals mit hochdosierten Gestagenen gemacht.
Einem anderen Hormon.
Den Gegenspieler. Also was der natürliche Gegenspieler der Östrogene ist, das Progesteron, das die Eierstöcke produzieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von synthetischen Substanzen, die ähnlich wie Progesteron wirken in bestimmten Geweben. Und die hat man adjuvant, also begleitend zur Strahlentherapie, eingesetzt, um den Östrogeneffekt zu dämpfen. Und da haben wir bemerkt, dass die Frauen, die in den Wechseljahren waren, da gab es etliche, dass die keine Beschwerden oder weniger Hitzewallungen zum Beispiel hatten. Wir wollten damals nachweisen, indem wir da wird es wieder ein bisschen zu medizinisch vielleicht, die hypothalamisch hypophysäre, ovarielle Achse oder den Regelkreis.
Da brauchen wir jetzt eine Übersetzung. Also versuchen Sie es uns so zu erzählen, dass wir es auch verstehen.
Die Eierstöcke werden ja vom zentralen Nervensystem gesteuert. Da gibt es eine Region im Gehirn, das ist der Hypothalamus.
Kann man in der Schule erklären.
Aber, ja, ja, wunderbar. Da haben Sie gute Biologielehrer gehabt. Wir sind immer nur bis zu den Kristallen gekommen, nicht einmal in die Tierwelt, in der Naturgeschichte. Und also dieses Metroxyprogesteronacetat, falls ich den Namen schon genannt habe, dieses Gestagen hat man damals eingesetzt, eben begleitend zur Strahlentherapie, um den Effekt der Östrogene weiter zu senken. Und das ist sehr gut gelungen und die Frauen hatten also keine Beschwerden. Aber das sind Methoden, die man heute nicht mehr anwendet. Heute hat man bessere Antiöstrogene, mit denen man viel effektiver dieses Ziel erreichen kann. Zum Beispiel beim Brustkrebs.
In der Krebsbehandlung.
Ja, immer in der Krebstherapie. Also das heißt, die Antiöstrogene von heute sind nicht vergleichbar mit diesen Gestagenen, die man damals eingesetzt hat. Heutzutage nimmt man beim Brustkrebs zum Beispiel Letrozol oder so Substanzen, die ganz andere Eigenschaften haben und sehr wirkungsvoll den Einfluss der Östrogene auf die Krebserkrankung vermindern bzw. stoppen können.
Die Hormone sind natürlich ein unfassbar feingliedriges, kompliziertes System, so wie Sie das jetzt ja auch schildern, die für und wider haben. Ich versuche es jetzt nochmal runterzubrechen. Das ist so mein journalistischer Reflex, die Sachen dann auch so ein bisschen, also nicht zu vereinfachen, aber auf einen Nenner zu bringen. Aber hat Sie das damals davon überzeugt, dass es gut ist, Frauen in den Wechseljahren, auch die gesund sind, die jetzt nicht, wie damals die, mit denen Sie zu tun hatten, eine schlimme Erkrankung haben, mit einer Hormonersatztherapie zu behandeln, um ihnen da Leiden zu nehmen?
Ja, also es war ja, das war nur so ein Nebengleis, ein Seitenaspekt sozusagen der ganzen Geschichte. Was man damals eben schon gewusst hat, eben seit den 40er Jahren, ist, dass die Östrogene auf den Knochenstoffwechsel starke Wirkung haben. Und da gab es eben schon viel Literatur und das hat uns eigentlich beeinflusst, die Hormonersatztherapie einzusetzen, auch gegen den Knochenschwund. Heutzutage ist die Situation ein bisschen anders, weil damals war das die Therapie schlechthin, es hat eben nichts anderes gegeben, aber heute gibt es viele andere Möglichkeiten, auch in der Osteoporose, in späteren Lebensaltern, andere Substanzen und darum setzt man heute die Hormone eigentlich in der Prävention ein, das heißt, bevor eigentlich noch Frakturen aufgetreten sind. Wenn schon Frakturen da sind, gibt es ganz andere Mittel.
Frauen meines Alters, sage ich jetzt mal, oder ungefähr so in dem Alter wird man das erste Mal vielleicht auch damit konfrontiert, indem der Gynäkologe oder die Hausärztin, wer auch immer, sagt, geh mal zu einer Knochendichte-Messung. Das ist das die beste Methode nachzuschauen, wie man selbst aufgestellt ist, oder gibt es da auch noch andere?
Also die Knochendichte-Messung wird in vielerlei Hinsicht überschätzt. Sie ist sehr wichtig, eine wichtige Untersuchung zur Diagnosestellung der Osteoporose. Aber, und das ist ganz wichtig, sie darf niemals alleine herangezogen werden, um eine Therapieentscheidung zu treffen. Leider passiert das heute im großen Stil. Das heißt, sowohl die Krankenkasse als auch die dadurch beeinflussten Ärzte, Hausärzte sind total Knochendichte fixiert. Man kann viel leichter, und das kann jede Frau, auch jeder Mann selbst machen, wenn man ins Internet geht und eingibt Frax, F-R-A-X und die Stadt Sheffield dazu, dann kommt man auf einen Risikorechner. Und dort findet man alle möglichen Risikofaktoren für Osteoporose.
Gratis kann man selbst machen.
Gratis, selbst im Internet, ganz einfach.
Werden wir in die Shownotes geben, da geben wir immer die Informationen, dann kann man, wenn man jetzt zuhört und sagt, ich hätte das gern auch mal für mich
das
gemacht.
Das sollte man einmal selber machen.
Habe ich noch nie gehört, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also jetzt die Ärztinnen, mit denen ich so zu tun habe, die haben mir schon was von Knochendichtemessung gesagt, aber davon
noch nicht. Also das würde ich mal als erstes tun, denn wenn man sich anschaut, was, wie die Einschätzung des Frakturrisikos, und schließlich geht es ja darum, keine Frakturen zu erleiden.
Also keine Brüche
ja,
zu haben.
Man behandelt ja nicht die Knochendichte oder die schlechte Knochendichte, sondern man behandelt eine Erkrankung, um das Frakturrisiko zu minimieren. Und dieses Frax ermöglicht es einem, ohne Knochendichtemessung eine gute Einschätzung des eigenen Frakturrisikos zu erlangen. Das heißt, man gibt dort die Risikofaktoren ein, da wird man durchgeführt und das ist ganz einfach, man muss es nur genau ausfüllen. Man kann dann auch die Knochendichte dazu nehmen und dann wird man sehen, dass mit oder ohne Knochendichte die Resultate gar nicht so weit auseinander liegen.
Wir haben im Vorgespräch auch darüber geredet, haben Sie gemeint, aber auch ein Blutcheck ist wichtig diesbezüglich.
Es gibt auch heutzutage, das ist etwas, was es früher, wie wir begonnen haben in den 90er Jahren, nicht gegeben hat, sehr, sehr gute Laboruntersuchungen, die uns da weiterhelfen. Also heutzutage macht man das osteologische Labor, wie wir das nennen, in größerem Stil, vor allem im Monitoring, also in der Kontrolle einer Therapie sehr wichtig. Das heißt, wenn ich den Therapieerfolg messen will, dann brauche ich keine Knochendichte. Dann kann ich das mit einem Test, mit einer Blutabnahme machen, wo ich die osteologischen Laborparameter anschaue. Da gibt es zum Beispiel Knochenumbaumarker und andere Hormone und den Kalziumspiegel und den Phosphatspiegel und so weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es eine Zusammenschau all dieser Laborbefunde gibt, um die Situation gut beurteilen zu können. Bei der Diagnose ist die Knochendichtemessung also wichtig. Am Anfang haben wir gesagt, gemeinsam mit dem Frax zum Beispiel kann man das Frakturrisiko sehr, sehr gut einschätzen. Wenn man dann eine Therapie erhält, dann kontrolliert man klarerweise, ob diese Therapie auch gut funktioniert. Und das macht man in erster Linie mit dem Labor. Mhm. Man kann schon oder sollte schon, und wir machen das auch so in größeren Abständen, 3 Jahre und vielleicht mehr, mal eine Knochendichtemessung wieder machen, weil man dann einen Langzeiteffekt sieht, den man mit den Blutabnahmen nicht sieht. Die Blutabnahmen dienen dazu, den momentanen, zum Zeitpunkt der Blutabnahme bestehenden Knochenstoffwechsel beurteilen zu können.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotic Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich.
Aber das, was Sie da schildern, da ist man ja dann quasi schon mitten in der Therapie. Ja. Wir reden aber auch über das, über die Prävention und über das Vorbeugen. Das heißt, bevor ich überhaupt das weiß, wie schaut es aus um meine Knochengesundheit beim Vorbeugen. Das eine haben wir schon besprochen, eben eventuelle Substitution von Hormonen, Hormonersatztherapie. Ich habe hier mal mit einer auf Fitness in dem Mittelalter sozusagen, also ab 50 herum spezialisierten Frau gesprochen, die gesagt hat, beim Turnen, also Kräfte, dass man also wirklich Krafttraining macht, hört man, Hüpfen ist auch wichtig zum Beispiel. Kann ich durch solche lebensstilverändernden Maßnahmen, indem ich in der Früh irgendwie 20 Mal irgendwie hüpfe, auch der Osteoporose vorbeugen?
Ja, also die Frage, was man mit dem Hüpfen weit hupfen kann in der Osteoporose-Therapie, das möchte ich dahingestellt sein, aber Tatsache ist, dass natürlich Bewegung und wie Sie es schon erwähnt haben, also das Krafttraining eine ganz wichtige Rolle spielen. Kraft deswegen, weil man da die Muskulatur beschäftigt und stärkt und die Muskeln, die ja an den Knochen entspringen und ansetzen, wie wir Mediziner das nennen, also ein Gelenk wird immer von einem Muskel, der an einem Knochen entspringt und dann über das Gelenk zu einem anderen Knochen, wo er ansetzt. Wenn man diese Knochen stimuliert und trainiert, dann trainiert man damit auch die Knochen. Ja, also das ist ein ganz
wichtiges. Also auch eine gute Prävention sozusagen.
Absolut. Also Krafttraining ist ganz was Wichtiges, sollte jeder Mensch machen.
Jetzt, wenn wir reden über die Wechseljahre.
Auch die Ernährung spielt eine Rolle, glaube ich, kurz. Also wichtig ist, dass man sich eiweißreich und kalziumreich ernährt und vor allem, dass man genügend Vitamin D hat. Vitamin D in unseren Breiten muss man unbedingt substituieren.
Weil die Sonnencreme ja das längst abdecken. Ne?
Was die Sonnencreme alleine nicht, aber es ist einfach zu wenig Sonne da.
Ja, wir leben in einer zu nebligen Gegend.
So ist es. Ja. Und wenn man wenn ich von Patientinnen höre, na ja, ich gehe ja eh viel in die Sonne und auch im Winter, ja, mit der Nasenspitze vielleicht, aber sonst ist man ja eingehüllt in Kleidung. Und es ist auch interessant, dass man zum Beispiel bei Frauen aus anderen Kulturen, die sehr stark, die verschleiert sind zum Beispiel, gerade in den Ländern, wo viel Sonne ist, dass die auch einen großen Vitamin-D-Bedarf haben. Den muss man, das kann man sehr gut ergänzen. Und heutzutage sollten eigentlich alle Menschen, die hier leben, Vitamin D nehmen.
Und das auch checken im Blut, kann man ja auch schauen. Danach bei dem Bluttest.
Man soll das kontrollieren, ist auch wichtig, weil da gibt es auch immer wieder interessante Stellungnahmen dazu, die sagen, na, das bringt gar nichts, wenn man das Vitamin D misst, weil es ist eh dann ganz anders, aber man braucht irgendwas zu messen. Es ist genauso wie mit der Knochendichte, die muss man auch messen. Und die Messdaten sind natürlich wichtig, auch für die Untersuchungen. Für alle wissenschaftlichen Daten beruhen klarerweise auf messbaren Ergebnissen. Und man kann sehr gut den Vitamin D-Spiegel messen, wenn man das standardisiert vorgeht, dann ist ein Vitamin D-Spiegel von 50 Nanogramm pro Milliliter ideal, zwischen 40 und 60, sagen die internationalen Leitlinien. Das sollte man erreichen.
Da gibt es genau Maßnahmen. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal alles zusammenfassen und auf das Thema gehen, eben Wechseljahre und Prävention zu Folgeerkrankungen, und in dem Fall haben wir uns spezialisiert auf die Knochengesundheit und Prävention, was raten Sie einer Frau? Es haben ja nicht alle gleich Symptome, also manche Frauen merken ja das gar nicht, die Glücklichen, sage ich mal, so ein Drittel, sagt man, ja, ein Drittel spürt es mäßig, ein Drittel wirklich schlimm.
Richtig, ja.
Aber ganz egal, welche Symptome ich habe und wie ich das spüre, ich komme in diese Phase, es gibt immer mehr Informationen langsam auch. Was tue ich, damit ich verhindern kann oder vorbeugen kann, dass ich halt später dann mal wirklich sehr ungute Knochenbrüche bekomme, weil meine Knochengesundheit nicht gut ist?
Also erstens, es stimmt, wenn Sie sagen, ein Drittel ungefähr hat sehr starke Beschwerden, ein Drittel hat Beschwerden und ein Drittel hat keine oder fast keine. Dieses Drittel, das keine Beschwerden oder fast keine Beschwerden hat, hat meistens auch ein geringeres Risiko, sowohl was die Osteoporose als auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
betrifft. Also die haben es wirklich gut getroffen.
Die haben es wirklich gut, die haben es genetisch gut getroffen und ein Glück sozusagen, aber es gibt etliche. Also ich habe sehr viele Patienten, die gar nichts brauchen. Trotzdem sollten diese Patientinnen auch untersucht werden und man sollte von Zeit zu Zeit nachschauen, ob sie nicht auch Knochenmasse verlieren und das Risiko für Knochenbrüche steigt.
Wenn ich gar nichts mache in dieser Phase der Wechseljahre, zu welchem Prozentsatz muss ich damit rechnen, dass da irgendwann mal ein Thema auf mich zukommt?
Naja, ich habe am Anfang gesagt, das ist jede zweite Frau, die einen osteoporotischen Knochenbruch erleidet und mit der Hormonersatztherapie oder menopausalen Hormontherapie, wenn man die rechtzeitig beginnt, das heißt so zwischen dem wann halt die Menopause eintritt, also wir sagen ja Menopause zum Zeitpunkt die letzte Regelblutung ist die Menopause und alles, was danach kommt, ist die Postmenopause, aber aus dem amerikanischen Sprachgebrauch kommt wird diese Periode sozusagen auch als Menopause bezeichnet. Und was kann man tun, fragen Sie. Also das heißt, man sollte in diesem Zeitraum zwischen 50, 55 einmal ein Frax zum Beispiel machen. Man kann auch, was das Herz-Kreislauf-Risiko betrifft, was machen, wenn wir das kurz einflechten. Mhm. Da gibt es einen ähnlichen Score, der sehr ähnlich wie das Frax für die Osteoporose ist. Der heißt Score 2, Score 2.
Kann man auch frei im Internet googeln. Können Sie alle anklicken.
Ja, das ist die European Society of Cardiology, die diesen Score gemacht hat. Und der ist sehr gut. Also da bestimmt man erstens einmal das Geschlecht. Männer und Frauen sind nicht gleich stark gefährdet. Man unterteilt in Raucher und Nichtraucher, denn Rauchen ist ein starker Risikofaktor, sowohl für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für die Osteoporose, wissen nicht alle.
Auch wenn man dann irgendwann mal wieder wieder aufgehört hat?
Wenn man aufhört, dann ist es, das ist natürlich gut. In meiner Generation haben alle irgendwann einmal geraucht,
ja,
in der
auch,
Jugend.
Ja.
Und die Vernünftigen hören dann auf irgendwann. Also das ist ein wirklich starker Risiko. Also man unterteilt in Raucher und Nichtraucher und dann schaut man, wie der Blutdruck ist. Also die Blutdruckwerte spielen natürlich eine wichtige Rolle und die Blutfette. Und da hat man sich heute darauf geeinigt, einen Parameter zu finden, der ein bisschen einfacher ist, also um es nicht zu kompliziert zu machen.
Bitte.
Das ist das Non-HDL-Cholesterol, also das Nicht-HDL-Cholesterol. Die meisten wissen wahrscheinlich HDL und LDL, das Cholesterin. Das HDL ist das gute Cholesterin, das LDL
das
schlechte. Das Böse ist das LDL. Und je höher das HDL ist und je niedriger das LDL und je niedriger die Triglyceride, das sind also diese Non-HDL-Cholesterole, die sollte man auch in diesen, also die soll, muss man auch in diesen Score eingeben, damit man ein vernünftiges Ergebnis hat.
Aber ich muss das zum Beispiel als Autonormalverbraucherin nicht wissen, ich gebe das meiner Ärztin irgendwie und die erklärt mir das dann zum Beispiel im Blutbild.
Ja, ja. Die wenigsten Ärzte erklären das, muss okay. ich sagen. Also zumindest ist das meine Erfahrung, wenn die Patienten dann zu mir kommen, weil sie eben nicht zufrieden waren mit dem, was man ihnen erklärt hat. Mhm. Aber das können auch alle selbst machen. Da braucht man nur einen rezenten Blutbefund, den man sowieso
machen sollte,
so oder so irgendwann einmal erhält. Und dann kann man das eingeben, weil das Cholesterin ist immer dabei und ist auch immer unterteilt in HDL und LDL und Triglyceride. Also das kann man alles eingeben in diesen Score, dann hat man hier genauso wie beim Frax das Risiko für Frakturen, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
gerechnet. Weil Sie gerade gesagt haben, kommen Patientinnen zu mir, die kriegen das nicht so erklärt. Das ist ja auch ein Antrieb überhaupt, dass es diesen Podcast gibt, weil viele Frauen jetzt auch in meinem Alter das Gefühl haben oder hatten, ich komme in diese Phase, ich weiß eigentlich nicht, was mit mir los ist. Es gibt jetzt langsam ja schon ein bisschen mehr, aber vor 10 Jahren, als das bei mir begonnen hat, gab es wirklich kaum Informationen und man ist auch an viele Ärztinnen geraten, die keine Informationen hatten zu diesem Thema. Sie waren schon so wahnsinnig früh, sage ich jetzt mal, in diesem Thema spezialisiert. Was waren denn da so die Rückmeldungen auch in der Kollegenschaft? Sie waren ja da so ein bisschen allein auf weiter Flur.
Naja, also es war so, dass auch in der Zeit etwa 70er, Anfang 80er Jahre haben wir im AKH ja eine Wechselambulanz gehabt.
Die gibt's
die
ja
hat
nicht
der Professor
mehr, oder?
Schneider damals gegründet und ich habe sie damals ein bisschen wieder auf die Beine gebracht gemeinsam mit Kollegen natürlich. Und wir haben, weil die hat damals bestanden aus ein paar vergilbten Karteikarten und nicht mehr.
Aber gibt es diese Ambulanz noch?
Die gibt es sicher noch,
okay.
Ja, ich bin zwar schon lange weg von dort, aber die gibt es sicher noch. Aber da ist also, das hängt halt immer davon ab, wie gut die Ärzte ausgebildet sind. Man muss sagen, dass die Ausbildung heutzutage schlechter ist, als sie früher war.
Das schlimme Diagnose eigentlich.
Naja, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Sonst würde ich mich da gar nicht trauen, das zu sagen. Aber ich merke es natürlich tagtäglich in der Ordination. Also die Informationen, die manche Patientinnen mitbringen, sind zum Teil himmelschreiend. Mhm. Ja, also es ist nicht zu fassen, was sie zu. Das Berühmte, da müssen sie durch, wenn sie Beschwerden haben, das geht vorbei, das ist völlig falsch. Denn man sollte auf seinen Körper hören und man sollte, wenn man Symptome hat, das nicht nur registrieren, sondern auch wissen, dass man dann ein höheres Risiko hat, eben für zum Beispiel.
Also einerseits leiden und andererseits auch mehr Leiden riskieren.
Ja. Wobei dieser Zusammenhang, das muss man auch sagen, der war nicht immer klar, aber heutzutage gibt es Daten, Studiendaten, die uns das beweisen. Also Frauen mit Symptomen haben ein höheres Risiko. Und das ist und diese Risikofaktoren, die sind schon oft in den jüngeren Jahren, spätestens in den Wechseljahren vorhanden und die manche auch schon viel früher. Es spielt auch eine Rolle, ob man immer, wenn man zum Beispiel nie einen regelmäßigen Zyklus hatte aus den verschiedensten Gründen und dadurch starke Östrogenfluktuationen oder eben in der Summe zu wenig Östrogene, die auf den Knochen eingewirkt haben, dann haben diese Frauen auch schon ohne Wechseljahre und viel früher ein höheres Risiko. Und wenn man das weiß und das können die meisten Menschen selbst auch herausfinden, dann sollte man sich unbedingt an jemanden wenden, der sich eben auskennt mit den Hormonen und mit der Osteoporose.
Wenn sich Frauen dann dazu entschließen, das tun ja nicht alle, weil manche einfach wirklich das nicht wollen und finden dann auch ihre anderen Wege und Mittel. Aber wenn man sich zu so einer Hormonersatztherapie entschließt, dann denken ja auch viele, ich will das nicht ewig machen. Ja? Wenn man das dann wieder absetzt, hilft das dann trotzdem noch meiner Knochengesundheit?
Ja, das hilft trotzdem, denn dieser einmal erzielte Therapieerfolg, den man messen kann, der bleibt erhalten. Natürlich nicht in dem Maß zu dem Zeitpunkt der Hormonersatztherapie, aber man profitiert auch viele Jahre später noch davon. Es ist nicht so, dass diese einmal verbesserte Situation im Skelett, dass die verschwindet, sondern
wenn man
die bleibt
wieder
erhalten.
Absetzt,
da gibt es also mehrere wunderschöne Arbeiten dazu, die das belegen.
Das heißt, man kann sich darauf verlassen, das wirkt nach,
aber,
sozusagen.
Naja, man muss wissen, dass erstens ist es nicht notwendig, dass man mit einer Therapie, wenn sie gut läuft, das sollte man unbedingt immer wieder hinterfragen, ist die Therapie gut, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Risiken, funktioniert es, das heißt, habe ich einen Erfolg damit, ja oder nein. Also das gehört zumindest einmal im Jahr kontrolliert, am Anfang bei der Einstellung auf eine solche Therapie viel öfter. Aber das ist ganz wichtig, dass man das immer hinterfragt. Denn sehr oft kommt man in die Situation, wo man sagt, naja, mit der Hormonersatztherapie komme ich nicht mehr weiter, beziehungsweise die Frau will das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte dann später noch was dazu sagen zur Länge der Hormonersatztherapie.
Sagen Sie es gleich ganz kurz vielleicht, wie lang soll die sein?
Ja. Aber wenn sie aufhört, gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten. Das wollte ich noch anbringen. Also da gibt es ganz viele Substanzen, die man später einsetzt. Und das ist auch das Ziel, dass man zuerst beginnt mit der Hormonersatztherapie, wenn man sieht, da bedarf es einer etwas stärkeren Therapie, dann wird man umstellen. Und darum die Kontrollen so wichtig. Die Art der Hormonersatztherapie ist ganz was Entscheidendes. Also man spricht, und das ist in dem Zusammenhang jetzt wichtig, eigentlich nicht mehr von HRT, Hormone Replacement Therapy, wenn man zum normalen Menopausealter, so um die 50, in den Wechsel kommt, sondern da spricht man von menopausaler Hormontherapie. Eine Hormonersatztherapie, so nennt man das, wenn das früher notwendig ist. Wenn zum Beispiel eine Frau schon mit 40 in den Anführungsstrichel Wechsel kommt, das nennt man im Fachjargon eine prämature Ovarialinsuffizienz. Das heißt, die Eierstöcke hören frühzeitig mit der Hormonproduktion auf. Dann spricht man von HRT, weil da ersetzt man quasi die fehlenden Hormone. Das macht man dann auch bei der sogenannten frühen Menopause oder ab dem 45. Lebensjahr. Aber bis zum 45. Ab dem 45. Leben spricht man von einer MHT.
Wenn
und da gibt es verschiedene Formen von MHT.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber wenn ich mich, was Sie jetzt angesprochen haben, wie lange das dauert, wenn ich mich jetzt als Frau dazu entscheide, heißt das einmal Hormone nehmen, immer Hormone nehmen?
Nein, das heißt es nicht, keineswegs. Man kann also jederzeit aufhören. Wie gesagt, man hat immer wieder Ersatzprobleme. Aber es ist nicht notwendig, das wollte ich damit sagen. Denn viele sind der Meinung, man sollte zum Beispiel nicht länger als 10 Jahre eine menopausale Hormontherapie durchführen.
Immer wieder, ja?
Liest man immer wieder, ist aber leider nicht richtig. Also alle internationalen Leitlinien, mit der Ausnahme einer österreichischen Leitlinie, die will ich nicht jetzt näher kommentieren, steht das nur nirgendwo drinnen, weil es nicht stimmt. Man kann eine MHT auch ein Leben lang fortführen. Ich habe etliche Patienten, die sind heute über 80 Jahre alt und nehmen immer noch menopausale Hormontherapie, weil sie sich einfach viel wohler fühlen. Meistens sieht man es ihnen auch nicht an, dass sie schon in dem Alter sind, da haben die Innsbrucker Universitätsklinik hat da eine interessante Studie mal gemacht, da hat man Ärzten in der Ambulanz gesagt, sie sollen einschätzen das Alter dieser Frau, die da jetzt hereinkommt, ohne ihnen das Geburtsdatum zu sagen, und es war ganz erstaunlich, die Frauen mit Hormonersatztherapie wurden viel jünger eingeschätzt.
Da sind wir dann beim Thema Anti-Aging, da machen wir wieder ganz was anderes auf. Wir kommen langsam zum Schluss, Herr Doktor, großartig und wahnsinnig interessant. Mich würde es natürlich schon interessieren, um auf Ihre Homepage und was da steht und Ihr Ambulatorium wieder zurückzukommen. Das ist vorübergehend geschlossen, steht da. Wann sperren Sie denn
ja,
wieder auf?
Das ist naja, wenn es nach mir geht, morgen. Aber das hat natürlich nur einen Sinn, wenn man das mit Kassenverträgen macht. Wir hatten ja so, wie ich am Anfang erwähnt habe, die Kassenverträge. Und das ist ja unser Ziel gewesen und ist es nach wie vor heute. Wir wollen ja allen Frauen und nicht nur denen, die sich es privat leisten können, all das anbieten, was wir jetzt angerissen haben. Und das geht nur, wenn die Krankenkassen das wollen, aber die wollen nicht. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Spitalsfinanzierung, wo ja alle diese Hüftfrakturen landen, man darf nicht vergessen, die Osteoporose kostet uns 1 Milliarde im Jahr. Mhm. 1 Milliarde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in diesen Budgetsituationen. Und das sind vermeidbare Frakturen. Mhm. Denn ungefähr 2/3 dieser Kosten ist darauf zurückzuführen, dass die Frauen Hüftfrakturen erleiden und im Spital landen. Mhm. Und die stationäre Versorgung dieser Hüftfrakturen macht 2/3 von der, also 750 oder 2/3 ungefähr aus, kann man sagen, ja 67%, glaube ich genau. Fast der ganze Rest, nämlich ungefähr 30%, sind pflegebedürftig. Und nur ungefähr 4% werden pharmakologisch bekommen eine medikamentöse Therapie gegen Osteoporose.
Das heißt, Prävention spart auch Geld? Ja, wie
spart
immer.
Viel Geld. In all diesen spart viel Geld. Und wir haben damals in der Zeit, wo wir diese große Zahl an Patienten hatten, auch wesentlich bessere Zahlen gehabt als heute.
Jetzt gibt es die Ambulatorium im Moment nicht, oder wer weiß, aber Sie ordinieren
schon,
ja nach wie vor.
Es gibt das Ambulatorium eigentlich auch noch, aber es ist halt der Betrieb vorübergehend, der Kassenbetrieb vorübergehend geschlossen, weil privat kann man das jederzeit machen. Das ist überhaupt kein Problem und es gibt ja einige Kolleginnen und Kollegen, die das auch tun, so wie ich. Also das heißt, aber wir wollen ja allen Menschen einen Zugang verschaffen und der war halt damals viel, viel einfacher. Also wenn es nach mir geht, sperre ich das Ambulatorium gerne auch wieder mit Kassenverträgen auf, aber da müssen Sie die Krankenkassen überzeugen. Vielleicht hören Sie uns zu.
Schauen wir mal. Am Ende frage ich alle meine Gesprächspartnerinnen nach einem persönlichen Menotipp. Was ist denn Ihrer?
Meiner ist Vorbeugen ist besser als heilen. Was heißt das? Das heißt, man sollte möglichst in dem Alter 50, 55 herum sich einmal selbst ein Bild machen. Wir haben gesagt, man kann das auch ganz allein im Internet sich anschauen. Und wenn man draufkommt, dass man ein erhöhtes Risiko hat, dann sollte man unbedingt jemanden aufsuchen, der sich auskennt mit Hormonen und mit der Osteoporose. Und wenn man nicht zufrieden ist, da soll man dann all die Fragen stellen, die einem unterkommen, die einen beschäftigen, schon vorher oder spätestens dann, wenn man diese Tests im Internet gemacht hat. Spätestens dann sollte man jemanden aufsuchen, der sich auskennt. Und wenn man nicht zufrieden ist mit den Antworten, soll man zu jemand anderem gehen. Ja, aber vorbeugen ist besser als heilen.
Vielen, vielen lieben Dank. Was für ein schönes Schlusswort. Sie haben so viele Sachen auch angesprochen. Da werde ich mich bemühen, in den Shownotes auch die entsprechenden Links zu geben, dass man alle diese Tests auch machen kann, nachlesen kann. Auch noch einmal vielen Dank für die Bereitschaft zum Gespräch und für so viel Wissen. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke. Ich danke auch.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.